Hallo liebe Filmfans, ich bin's Mr. Filmliebhaber, aka der Micha und willkommen zu Filmliebhaber unter sich, dem Filmpodcast, der hoffentlich jetzt auch einige nicht so große Filmfans begrüßen kann. Denn ihr hört hier eine ganz besondere Episode. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wo ist denn die Stimme des David? Ja, der David ist jetzt hier gerade nicht bei mir. Wir haben uns nicht zerstritten. Ich führe diesen Podcast auch nicht alleine weiter. Nein, David und ich, wir haben eine sehr, sehr radikale Änderung vorgenommen. Denn die Episode, wie ihr sie jetzt hört, war nicht so angedacht. Das, was in dieser Episode nur einen kleinen Teil einnehmen sollte, ist jetzt ein Ganzes geworden. Der Podcast-Ton und die gemeinnützige Organisation, die wir unterstützen wollen, sollte nur einen Teil der Episode einnehmen. Und wir hatten eigentlich noch ein anderes Thema als Schwerpunkt. Aber wir haben uns dazu entschlossen, nachdem wir das Schutzengelhaus in Hohenschönhausen besucht hatten, dass aufgrund des Eindrucks, den wir dort gewonnen haben und der Gefühle, die wir danach hatten, es einfach angebracht wäre, wenn wir diese ganze Episode dem Schutzengelwerk widmen würden. Und so ist dieses Intro jetzt entstanden, was ihr hört, denn David und ich hatten eigentlich schon die ganze Episode aufgenommen, sie war quasi fast fertig und wir haben uns, wie gesagt, in letzter Minute dazu entschlossen, eine radikale Änderung vorzunehmen und deswegen müssen wir jetzt ein neues Intro aufnehmen und wir haben uns dazu entschlossen, dass ich das tue. Also, in dieser Episode wird es vornehmlich um den Podcast-Ton und damit um unsere gemeinnützige Organisation gehen. Aber was ist denn der Podcast-Ton eigentlich erst einmal? Der Podcast-Ton ist der Grund, warum ihr diese Episode hört.
Der Podcast-Ton ist eine weltweite Initiative, bei der Podcasts ihre Reichweite für den guten Zweck nutzen. Jetzt hier in diesem Jahr 2026 zum Beispiel beteiligen sich bereits über 2000 Podcasts aus mehr als 60 Ländern an dieser Aktion. Die Idee ist einfach, jeder teilnehmende Podcast veröffentlicht eine spezielle Episode, in der eine gemeinnützige Organisation vorgestellt wird. So entsteht eine globale Bewegung, die Millionen von Menschen erreicht und auf soziale, ökologische oder humanitäre Anliegen aufmerksam macht. Was den Podcast-Ton besonders macht, ist seine internationale Vielfalt. Podcasts aus der ganzen Welt, unabhängig von Größe oder Thema, setzen gemeinsam ein Zeichen und zeigen, wie viel Wirkung entstehen kann, wenn viele Stimmen gleichzeitig für etwas Gutes sprechen.
Anfang Dezember bekam ich dann eine E-Mail von den Machern des Podcast-Ton, ob ich nicht dabei sein möchte oder ob wir nicht dabei sein möchten mit unserem Podcast. Und David und ich haben kurz miteinander darüber gesprochen. Na, ehrlich gesagt haben wir nicht so wirklich drüber gesprochen. Ich hatte es mir eigentlich schon in den Kopf gesetzt, dass wir das machen, bin ich ehrlich. Aber ehrlich gesagt und Gott sei Dank, und ich wusste auch, David war auch eigentlich Feuer und Flamme dafür. Deswegen war das keine große Diskussion bei uns. Wir waren beide eigentlich sofort davon überzeugt, bei dieser sehr, sehr schönen Aktion dabei sein zu wollen. Die nächste Frage, die sich natürlich gestellt hat, welche Organisation wollen wir unterstützen? Und ich habe dann ein paar Organisationen rausgesucht. David und ich hatten uns auf eine geeinigt und ich habe mit der auch E-Mail-Kontakt gehabt und es gab auch einen längeren Austausch, aber leider muss ich sagen, dass diese Organisation sich dann einfach nicht mehr bei mir gemeldet hat. Ich habe auch sofort gemerkt, dass da eine große Skepsis und ein Misstrauen da war gegenüber uns. Ich kann es aber auch verstehen. Wir sind ein kleiner, nicht sehr bekannter Filmpodcast mit keiner sehr hohen Reichweite. Und ich war dann trotzdem sehr enttäuscht und hatte dann schon das Gefühl, dass wir wahrscheinlich keinen Partner mehr finden, der zumindest mit uns zusammenarbeiten möchte. Und habe aber dann nochmal ein paar Organisationen rausgesucht und dann kam mir der Gedanke, ob wir nicht es ein bisschen persönlicher machen können. Und habe dann überlegt, vielleicht eine Organisation zu suchen, die hier irgendwo bei uns, wo wir hier wohnen, wo David und ich aufgewachsen sind, in der Umgebung Berlin, Hohenschönhausen, Lichtenberg. Und da ist dann David das Schutzengelwerk aufgefallen. Ich hatte tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so viel Hoffnung. Ich habe eine E-Mail geschrieben, habe aber auch sofort eine nette Antwort bekommen, dass die Geschäftsführerin Frau Sommerfeld gerade im Urlaub ist und sie sich nach dem Urlaub aber bei uns melden würde. Und ich hatte irgendwie trotzdem nicht so große Hoffnung, muss ich gestehen, und habe die Woche verstreichen lassen und habe gar nicht mehr so viel daran gedacht und habe dann aber wirklich eine E-Mail bekommen von der Bianca, die total offen war, das hat man sofort in der E-Mail lesen können und es ging dann auf einmal ganz schnell. Wir haben telefoniert, wir haben einen Termin gemacht und dann sind wir ich und David an einem Donnerstag mit unserem kleinen Podcast-Equipment ins Schutzhaus Hohenschönhausen hineingestiefelt. Und was wir darin erlebt haben, was wir gesehen haben und was wir auch gefühlt haben, das werdet ihr später im Podcast hören, denn ich hatte es schon mal erwähnt, wir hatten ja schon die ganze Podcast-Folge aufgenommen und auch wenn wir jetzt einen großen Teil davon weggelassen haben, wird der wichtige Teil, in dem wir über unser Erlebnis sprechen, hier in diesem Podcast natürlich zu hören sein. Also, was bedeutet das jetzt? Jetzt als nächstes werdet ihr als erstes das Interview hören, das wir mit Bianca Sommerfeld geführt haben. Und ich muss sagen, es war wirklich ein unglaublich tolles Gespräch. Die Bianca ist ein so offener Mensch und man spürt ihren Enthusiasmus und ihr Herzblut wirklich und wie sehr sie ihre Kinder in diesem Haus liebt. Das sind keine Floskeln oder so, das ist wirklich etwas, was du spürst und siehst und auch von den Kindern fühlst, wie sie ihr begegnen und allein das nimmt einen schon irgendwie ein. Also so ging es mir zumindest. Und deswegen ist das Gespräch an sich aber auch extrem interessant, was die Bianca zu erzählen hat über die Hilfe für Kinder in sozialen Missständen, von Armut bedrohte Kinder. Und es war auch ein bisschen ernüchternd zu erfahren, dass die Lage eigentlich eher schlimmer wird als besser. Aber das wird sie euch gleich mit ihren eigenen Worten sagen. Ich verabschiede mich erstmal von hier aus. Ihr hört jetzt das tolle Interview. Danach hört ihr den Podcast, den ich und David aufgenommen haben. Und als grünen Abschluss gibt es dann noch ein paar Interviews mit denen, um die es eigentlich geht. Mit den Kindern. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, muss ich mich noch mal bei euch ein bisschen entschuldigen. Wenn ihr nachher die Podcast-Aufnahmen zwischen mir und David hört, werdet ihr merken, dass die Audioqualität nicht ganz so toll ist. Leider ist mir das erst zu spät aufgefallen und leider hat die Zeit auch nicht mehr ausgereicht, dass wir uns nochmal zum Aufnehmen treffen konnten. Meiner Meinung nach ist es immer noch anhörbar und okay, aber es ist natürlich nicht der qualitative Standard, den wir eigentlich haben wollen. Aber meiner Meinung nach das Wichtigste, nämlich das Gespräch mit der Bianca und die Interviews mit den Kindern, die sind gelungen und darum geht's auch. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Vergnügen mit unserem Podcast. So, David, jetzt sind wir im Schutzengel. Haus,
ja.
Eben angekündigt. Und wir sitzen jetzt hier zusammen mit der Bianca.
Hallo.
Und Bianca, wer bist du?
Oh, die Bianca. Ich bin von Hause aus eigentlich Journalistin und PR-Beraterin und bin vor vielen, vielen Jahren zu unserer Organisation Schutzengel Werk gekommen und habe so langsam auch mit angefangen, das aufzubauen, weiterzuführen und mittlerweile leite ich es und bin heute mit euch hier im Schutzengelhaus Hohenschönhausen.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie ist denn dieses Projekt eigentlich entstanden oder diese Organisation?
Ja, es ist schön, dass du fragst. Es ist nämlich eine total schöne Geschichte. Es gibt einen Mann, den Gründer des Schutzengelwerk, der gar nicht so gerne im Vordergrund ist. Der ist im Wedding, im Berlin-Wedding groß geworden. Und er sagt immer, er ist ein Weddinger Kellerkind, hatte mit Armut zu kämpfen, mit Gewalt und wollte einfach, als er später erwachsen und sehr erfolgreich geworden ist, wollte ein bisschen was an die Gesellschaft zurückgeben, weil er sagt, er hat verdammt Glück gehabt, dass er aus diesem Loch rausgekommen ist. Und hat dann andere mit angestachelt, hat Geld gesammelt und hat dann das erste Schutzengelhaus in Steglitz eröffnet, in Berlin-Steglitz, einfach um einen Ort zu schaffen für Kinder, an dem sie es gut haben, an dem sie herzlich willkommen sind, an dem sie was zu essen bekommen, wo ihnen jemand hilft, die Hausaufgaben zu machen und so diese ganzen Tücken des Lebens, die ein Kind so hat, besser zu bewältigen. Das war der Gründungsgedanke und den führen wir, das war vor 15 Jahren, den führen wir seitdem fort in jedem unserer Projekte.
Okay, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wie kommen denn die Kinder zu den Schutzengeln? Also wie werden sie auf euch aufmerksam? Also spricht sich das unter den Kindern rum oder wie kommen die einfach rein und gucken dann oder wie läuft das so ab? Wie werden die Kinder auf euch aufmerksam? Ja.
Es ist im Prinzip eine Mischung aus allem, was du gerade gesagt hast. Ja. Einmal ist es Kinder, die den Weg zu uns gefunden haben, weil sie es von außen gesehen haben und reinkommen, bringen dann ihre Freunde mit, wenn sie so begeistert sind und wollen sie das mit ihren Freunden hier teilen. Das ist ganz viel Mundpropaganda, muss man sagen. Es ist aber mittlerweile auch so, dass wir so bekannt sind, dass Schulsozialstationen, Kinderpsychologen, das Jugendamt, Kutkinder zu uns schickt und sagt den Eltern oder den Lehrern, schickt das Kind mal bitte ins Schutzengelhaus. Das würde ihm gut tun, die Umgebung, das behütete Miteinander, das Spielen mit den anderen Kindern und das Essen vor allen Dingen auch, das wird dem Kind gut tun. Und so ist es eine Mischung aus allem.
Wie gestaltet sich dann so die Beziehung, ist dann die Beziehung so mit den Eltern oder mit der Schule, gibt es da auch immer Austausch?
Wenn es nach uns gehen würde, würde es immer einen Austausch geben, das ist aber leider nicht die Realität. Gerade im Bereich Armut, Vernachlässigung ist ja sehr viel Scham auch von Seiten der Eltern da. Also ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, keines dieser Eltern macht das, weil die von Grund weg böse sind, sondern dass sie aus irgendwelchen Gründen überfordert sind und sich nicht so um ihr Kind kümmern, wie wir als Gesellschaft sagen würden, so ist es angebracht, sich um ein Kind zu kümmern. Insofern sehen wir die Eltern bei den Kindern, wo wir vermuten, dass es am schlimmsten ist, sehen wir am wenigsten. Und die Eltern, die sich zeigen, die sind froh und dankbar, dass es uns gibt, dass es unsere Angebote gibt. Wir haben sehr viele alleinerziehende Mütter, auch zwei Väter, aber der Großteil natürlich sind alleinerziehende Mütter, die einfach total dankbar sind, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie ihrer Arbeit nachgehen können, dass wenn sie ihr Kind abends nach Hause bekommen, hat das Kind gegessen, es hat die Hausaufgaben gemacht, es hat gespielt, es ist zufrieden und Mama und Kind können einfach Me-Time genießen, ohne diesen ganzen Stress, den man dann noch haben muss. Ne?
Ja. Und mit den Schulen?
Ja, ähnlich. Es gibt Schulen, die sehr kooperativ sind, die sich freuen, wenn wir uns über unsere gemeinsamen Kinder austauschen, weil das sind in der Regel auch Problemfälle, die wir miteinander haben. Es sind verhaltensauffällige Kinder oder es sind Kinder, die gemobbt werden, in beide Richtungen problematisch. Und da sind aber nicht alle Schulen bereit dazu. Auch wieder, Schule ist heute ein Ort voller Überforderung von allen Seiten. Also die Lehrer und Psychologen dort müssen eine wahnsinnige Arbeit leisten und die Sozialarbeiter. Da ist manchmal nicht der Raum und die Zeit dafür da. Das ist schade, wir verstehen das, aber es wäre besser, wenn wir uns gut austauschen könnten. Bei den Jugendämtern ist es ganz, ganz großartig. Die kontaktieren uns teilweise auch proaktiv. Wenn sie von dem Kind hören, dass sie gerade in Betreuung haben, dass es auch zu uns kommt, dann rufen die uns an und fragen uns nach unserer Einschätzung. Und das ist schon auch ein Qualitätssiegel, da freuen wir uns sehr drüber, weil ihr müsst euch vorstellen, das Kind bei uns benimmt sich anders als jetzt zusammen mit den Eltern beim Jugendamt. Die meisten Familien haben Angst vor dem Jugendamt, weil sie immer denken, sie werden kontrolliert, sie werden kritisiert und das Kind wird ihnen weggenommen. Das ist die allergrößte Sorge. Und bei uns fühlt das Kind sich wohl, die Eltern vertrauen uns und dadurch können wir dem Jugendamt nochmal die Situation des Kindes ganz anders schildern. Also ein Beispiel, das Jugendamt rief uns an und fragte nach einem bestimmten Kind und ob wir der Meinung wären, es müsste aus der Familie rausgenommen werden. Und wir haben gesagt, auf gar keinen Fall. Wir sind in Kommunikation mit den Eltern. Wir wissen ungefähr, wie es zu Hause abläuft. Es ist keine Gefahr. Lasst das Kind bei den Eltern. Das ist hier gut aufgehoben bei uns. Das kommt auch vor, ja.
Ja, das ist schön, dass da die Zusammenarbeit da ist und dass da kommuniziert wird. Kommen wir mal zu dem, aus welchem Kreis bestehen denn die Betreuer? Sind das ehrenamtliche Mitarbeiter, sind Pädagogen mit bei Lehrer oder wie, welche Leute arbeiten hier mit den Kindern zusammen?
Ja, das ist quasi genauso bunt wie die Kinder, die zu uns kommen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja eine Hilfsorganisation, die zu 100% aus Spenden finanziert wird. Mhm. Wir bekommen keine staatlichen Gelder. Demzufolge müssen wir ein bisschen aufpassen, was die Personalkosten angeht. Ein ausgebildeter Sozialpädagoge, den könnten wir uns nicht ausschließlich leisten. Also wenn in jedem Projekt ausschließlich Sozialpädagogen wären, dann könnten wir vielleicht maximal ein Projekt anbieten, weil das einfach zu hohe Kosten sind. Und wir haben ein wundervolles System entwickelt, dass die Leitung des Hauses ein Sozialpädagoge ist und die Helfer sind Studierende aus der Sozialpädagogik, aus dem Lehramt, also alle, die so ein bisschen, oder soziale Arbeit studieren. Mhm. Und davon haben wir eine ganze Menge. Die wechseln sich dann immer ab. Also manche arbeiten 2 Nachmittage in der Woche, manche 3. Und das sind wundervolle junge Menschen, die noch sehr nah auf Augenhöhe mit den Kindern und Jugendlichen sind, aber trotzdem reif und im gewissen Maße erfahren, um eben erwachsen mit dem Kind umzugehen. Und das hat sich bewährt. Wir gucken mehr auf das Herz als auf das Zertifikat. Das ist uns wichtiger, dass der Umgang mit dem Kind ein liebevoller ist, ein auf Augenhöhe. Wir behandeln die Kinder nicht von oben herab, sondern wir sind ihnen Partner, Vertrauenspersonen. Und viele sagen uns, es ist wie Familie bei euch. Und das muss nicht unbedingt dann ein Sozialpädagoge sein. Das kann ein herzenswarmer, guter Mensch sein. Damit machen wir gute Erfahrungen.
Ich habe mir zur Vorbereitung habe ich mir euren YouTube-Kanal angeguckt ein bisschen und mir ein paar Videos angeguckt, und da war eins, das war glaube ich aus dem Jahr 2022 noch, also ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber da kann ich mir erinnern, da hast du gesagt, dass die Spendenbereitschaft zu der Zeit irgendwie ziemlich zurückgegangen ist und dass es gerade sehr prekär ist irgendwie. Wie hat sich denn das jetzt in den letzten Jahren verändert? Wie sieht es denn jetzt aus?
Schlimmer. Das muss man leider sagen. Jede Krise, die jetzt on top kommt, also damals das Interview, das du ansprichst, war sicherlich in Corona-Zeiten. Ja. Wenn ich es mit heute vergleiche, dann war das damals Zucker. Heute ist es wirklich schwierig. Wir verstehen das auch absolut. Jeder ist diesen Krisen gerade ausgesetzt. Jeder hat Angst. Jeder weiß nicht, was auf einen zukommt. Wenn wir uns jetzt die Benzinpreise angucken, die Lebensmittelpreise, dann ist klar, dass die Menschen, die durchschnittlich verdienen, gerade nichts übrig haben. Und wir sind dazu übergegangen, unsere Spendenanliegen breiter zu streuen. Also bis 2022, 2023 hat es durchaus gereicht, dass die breite Bevölkerung uns unterstützt hat mit ganz, ganz vielen kleinen Spenden. Aber mittlerweile sind wir auch ein bisschen größer geworden, weil der Bedarf einfach so riesig ist. Es gibt so viele Kinder, die unbedingt eine nahe, gute Betreuung brauchen. Und das hat seinen Preis. Und wir müssen wirklich deutlich eher auf die Großspenden jetzt im Moment zielen, um das alles finanzieren zu können.
Du hast auch noch in einem anderen Video, glaube ich, oder in dieser, ich weiß nicht mehr, aber du hast auch etwas gesagt, das hat mich irgendwie schockiert. Da ging es, glaube ich, um das Haus hier, das wurde gerade aufgemacht, hat der Mann gesagt. Und da hast du gemeint, eigentlich müssten wir hier in jedem Bezirk eins haben.
Ja.
Und als ich das gehört habe, dachte ich so, also ich habe keine Kinder und man bekommt es halt gar nicht so mit, wie prekär diese Situation wahrscheinlich ist und dass so viele Kinder so viel Unterstützung brauchen. Und als du meintest, dass hier in jedem Bezirk so ein Haus sein müsste eigentlich, war ich echt ein bisschen schockiert.
Ja, zu Recht. Also es wäre sogar, also ein Schutzengelhaus im Bezirk Lichtenberg ist ja viel zu wenig. Der Bezirk Lichtenberg, in dem wir uns hier befinden, Hohenschönhausen, ist ein Teil von Lichtenberg, ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ja. Wir könnten im Prinzip in jedem Quartier ein Schutzengelhaus aufmachen. Es gibt zum Glück ja noch andere als uns. Es gibt staatliche Einrichtungen, es gibt privat finanzierte Einrichtungen. Und es ist viel zu wenig, das muss man wirklich sagen. Ihr müsst euch deutlich machen, dass in Berlin jedes dritte Kind von Armut betroffen ist. Das heißt, die Familie bezieht Sozialleistungen. Das ist natürlich besser als in vielen, vielen anderen Ländern der Welt. Es bedeutet aber auch, dass im Verhältnis zu den Klassenkameraden oder den Kindern in der Kita sie wesentlich weniger haben. Was unterm Strich bedeutet, sie haben einfach weniger Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Allein eine Einladung zu einem Kindergeburtstag ist ein Problem, weil die Eltern sich teilweise nicht das Geschenk leisten können, was sie dem Geburtstagskind mitbringen müssen. Geburtstagsfeiern selber auszurichten ist ein Problem. Wir bekommen ganz viele Hilferufe. Wir haben noch so ein Netzwerk von Alleinerziehenden, die sich an uns wenden dürfen, wenn sie einfach nicht mehr weiter wissen. Dann vergeben wir Einkaufsgutscheine. Und gerade vorgestern hat mich eine Mutter wieder angeschrieben und hat gesagt, Frau Sommerfeld, es tut mir total leid, es ist mir so peinlich, aber, und dann hat sie aufgezählt, was sie alles für Sonderausgaben hatte, Brille für das Kind, und das Kind ist behindert, eingeschränkt, Und der hat nächste Woche Geburtstag und sie sagt, Frau Sommerfeld, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann meinem Kind nicht zum Geburtstag schenken. Und in solchen Fällen treten wir dann ein. Es ist wirklich, es sind viel mehr in unserem Land, als wir denken. Und eigentlich ist es unfassbar.
Macht noch eine Frage dazu, dieses soziale Ungleichgewicht bei den Kindern, dann erzählen die Kinder auch in der Schule, also das fällt ja auf, dass diese Unterschiede, sozialen Unterschiede zwischen den Kindern, das muss ja dann auch extrem schwierig für manches Kind sein. Das merkt's ja. Das eine Kind hat jetzt vielleicht bessere Schuhe oder schönere Schuhe oder einen schöneren Ranzen oder so. Und diese Gefälle muss ja immer größer werden dann, ne?
Das ist das. Also das Gefälle ist sehr viel größer. Also das mit den Schuhen, ich glaube, wir hatten alle mal so Situationen in unserer Schulzeit, wo wir vielleicht schief angeguckt worden sind oder man sich das abgespart hat. Also ich weiß noch, dass ich unbedingt einen Benetton-Pullover haben musste, damit ich mit meinen Klassenkameraden mithalten kann. Aber das war noch auf hohem Niveau. Das jetzt ist schon schlimm, weil man oftmals an der Kleidung und am Schulmaterial sieht, wie die finanziellen Verhältnisse zu Hause sind. Mhm. Und das Witzige ist, dass die Kinder sich selber nicht als arm bezeichnen. Also wir hatten das neulich mal bei Dreharbeiten, dass der Reporter dann zu mir sagt, im Beisein der Kinder, ja, das sind ja alles Kinder, denen geht es nicht gut und die sind zu Hause, leben unter armen Verhältnissen. Da war ein Kind, der hat richtig protestiert, sagt, wir sind nicht arm. Das ist total schön, dass sie es selber so nicht empfinden und wir versuchen auch in der Gegenwart der Kinder das zu vermeiden, sozial benachteiligt, armutsgefährdet, solche Worte dürfen wir nur so in der Öffentlichkeit im Gespräch mit Erwachsenen, aber im Beisein des Kindes versuchen wir es wirklich zu vermeiden, weil es das Kind verletzt und es selber wirklich nicht so wahrnimmt.
Ich kann aus eigener Erfahrung reden, ich bin zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber meine Mutter war auch alleinerziehend mit 3 Kindern und wir hatten auch nicht so viel Geld, aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe als Kind nie so das Gefühl gehabt, dass ich weniger habe oder so. Deswegen verstehe ich, was du meinst, dass die Kinder das so gar nicht sehen, weil ich habe es auch nie so gesehen. Und ich denke, heute ist ja das, also ich denke, den Kindern heute, bei denen ist es ja noch ein bisschen schwieriger, als es dann noch bei mir war, als ich ein Kind war, ne?
Ich glaube auch, dass sich das noch weiter verschärft hat und wofür wir sorgen, es ist ja egal, wie dieses Label heißt, sozial benachteiligt, armutsgefährdet. Fakt ist einfach, dass die Kinder, die wir hier in der Betreuung haben und sehr, sehr viel mehr Kinder noch Schwierigkeiten haben, so weit voranzukommen in ihrem Leben durch gute Schulbildung, guten Abschluss und eine Ausbildung, dass sie später schlechter in der Lage sein werden, sich selber zu finanzieren. Was wir versuchen, ist zu vermeiden, dass wir die nächste Generation von Sozialhilfeempfängern hiermit hochziehen. Es ist schwierig, aus dieser Spirale der Eltern rauszukommen. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern auch andere Perspektiven aufzuzeigen. Wenn mir zum Beispiel unsere Jugendliche hier erzählt, dass sie ihre Ausbildung dann bei Netto machen möchte, weil ihre Mutter hat das auch gemacht und ihre große Schwester auch, dann ist das einzige Ziel, was sie vor Augen hat. Das ist der Maßstab. Und wir versuchen hier die Maßstäbe zu verändern, Mut zu machen. Kannst du dir doch vielleicht auch was anderes vorstellen? Und dann schauen wir uns zusammen an, welche Fähigkeiten, welche Vorlieben der Jugendliche hat, um dann ein bisschen aufzuzeigen, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Die Möglichkeiten sind manchmal von zu Hause aus beschränkt. Das ist kein böser Wille. Wir haben hier gerade in Hohenschönhausen teilweise schon die 4. Generation von Sozialhilfeempfängern. Und aus der Spirale rauszukommen, ist verdammt hart und da braucht es einfach Hilfe.
Ja. Ich habe auch gelesen, dass ihr die Kinder, wie du gerade erzählt hattest, begleitet von Kind bis ins jugendliche Alter und wirklich ihnen helft, auch beruflich dann Perspektiven zu finden und sich weiterzuentwickeln. Das finde ich sehr, sehr gut. Und da ist auf jeden Fall die Frage, welche Möglichkeiten gibt es denn, ihre Arbeit zu unterstützen?
Also, ich sage es immer ungern, weil es so unsexy ist, aber mit Geld. Ja. Es ist leider wirklich so, wir wissen, was wir tun. Wir haben alle Einrichtungen dafür. Wir haben das hochmotivierte Personal dafür und das alles muss bezahlt werden. Mhm. Es ist schlicht und ergreifend so, dass wir das alles nur aufrechterhalten können mit Geld. Was natürlich auch hilft, ist, so wie was ihr jetzt macht, das hilft. Bekanntheit. Ihr sorgt mit dafür, dass Leute von uns hören, die vorher noch nicht von uns gehört haben. Das ist immer ein gutes Netzwerk, ist schon mal die halbe Miete. Mhm. Ja, und ihr habt vorhin auch gefragt, wie setzt sich euer Personal zusammen? Und da fiel das Wort Ehrenamtler. Wir haben das wirklich probiert, weil man denkt ja immer im sozialen Bereich und da ist wenig Geld, also ehrenamtliche Kräfte. Das funktioniert überhaupt nicht gut bei uns. Das liegt nach meiner Erfahrung daran, dass es sind oftmals ältere Menschen, die dann in Rente gehen und so ein bisschen Zeit haben und die sind ja noch fit. Also wer heute 67 ist, der ist ja noch super fit und jung. Und dann kommen sie mit einer gewissen Anspruchshaltung zu uns, dass sie Dinge, also dass man absolut dankbar ist, dass sie jetzt da sind, von Seiten des Kindes. Also wir sind dankbar. Aber die Arbeit mit den Kindern ist eine ganz spezielle. Und diese Kinder gucken sich ganz genau an, kann ich dem vertrauen? Bleibt der denn auch? Und wenn ein Erwachsener da so reinkommt und sporadisch ab und zu mal da ist, dann kann sich kein Vertrauen aufbauen und dann auch keine Bindung. Auch ist die Dankbarkeit des Kindes, also wir haben ja gesagt, es empfindet sich selber gar nicht als arm. Unsere Angebote nehmen die Kinder wahr als, hey, habe ich hier noch eine Spielmöglichkeit? Ja, oder auch kriege ich kostenlos Essen, ist ja super. So nehmen die das wahr. Und wenn dann ein Erwachsener mit einer gewissen Anspruchshaltung kommt, du musst mir jetzt aber dankbar sein, dann funktioniert das nicht. Und es ist Arbeit, mit diesen Kindern zusammen zu sein. Das ist wie zu Hause, wenn du deine Kinder erziehst, das ist ja auch Arbeit, auch wenn es eine für mich schöne Arbeit ist. Und viele sind dann frustriert, verlassen uns relativ schnell wieder, weil die Wirklichkeit nicht zu ihren Vorstellungen passt. Deswegen haben wir ganz selten, was aber gut funktioniert hat im Nachhilfebereich, witzigerweise meine Lehrerin von meinem Gymnasium ist in Rente gegangen, hat mich online gefunden im Netz, hat mich angesprochen und gesagt, hey Bianca, ich bin jetzt in Rente, kann ich was für euch tun? Und sie kommt zweimal die Woche regelmäßig und gibt Nachhilfe unseren Kindern in Steglitz.
Das ist ja cool.
Da hat es funktioniert, ja.
Das ist schön, ja, das ist wirklich. Ah ja, ich habe mir ein paar Sachen, ja, habt ihr auch so Projekte? Habe ich gesehen auf eurer Internetseite, ihr macht ja verschiedene Projekte. Jetzt habe ich mir mal ein paar aufgeschrieben, die ich interessant fand. Was mir sofort, ihr habt dieses Schwimmengel, Essenpatenschaften und was mir sofort ins Auge gefallen ist, dieses Testamentspende.
Ja, ja.
Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
Sehr gerne. Es gibt viele Menschen, die ein Testament machen, weil sie etwas ist klar, natürlich, ein Testament möchte ich etwas hinterlassen. Einige von diesen Menschen haben aber gar keine Kinder oder möchten einen Teil ihres Vermögens, das sie im Laufe ihres Lebens angespart haben, einem guten Zweck zugutekommen lassen. Das ist relativ verbreitet im gemeinnützigen Bereich. Der Zoo Berlin zum Beispiel lebt hauptsächlich von Testamentspenden. Und das ist eine schöne Art für den Menschen, wenn er sich rechtzeitig um seinen Nachlass kümmert, zu wissen, ein Projekt, was ihm am Herzen liegt, die kriegen dann nach meinem Tod nochmal eine gewisse Summe Geld, weil ich weiß, dass mit diesem Geld Gutes getan wird. Und das kann man für jede gemeinnützige Organisation machen, also auch für uns.
Mhm, ja. Weil ich habe das jetzt extra angesprochen, weil ich habe nie gehört, dass es sowas gibt. Hast du mal gehört, David?
Nee, man hört ja immer von Menschen halt, die in der Öffentlichkeit sind, dass die halt spenden. Und aber das war mir auch nicht bewusst, dass es so eine Möglichkeit gibt. Aber ich finde es gut, weil es ist, glaube ich, eine sehr große Hilfe auch. Und wenn die Leute sich sagen, sie wollen einen Teil spenden, dann ist das doch vollkommen in Ordnung.
Und, auch sehr viel besser, als wenn das Geld irgendwie wieder in den Staat reinfließt oder so.
Ja, das finde ich auch.
Dann ist damit einfach gleich mal was Gutes getan, also meiner Meinung nach auch. Dann habt ihr die Schwimmengel habe ich gesehen. Also da das geht über. Ich habe ja in der Schule Schwimmen gehabt, aber das geht über das Schwimmunterricht der Schule hinaus, so habe ich das verstanden. Ne?
Also, ich erzähle euch gerne mal kurz von den Anfängen, um das besser, das Konzept zu verstehen. Wir erinnern uns ja alle an diese unseligen Corona-Zeiten. Der Schulunterricht hat nicht stattgefunden und demzufolge auch nicht der Schwimmunterricht. Diese ein, zwei Klassenstufen hatten also nicht das Glück, in der Schule schwimmen zu lernen. Und die Ertrinkungsstatistik von der DLRG, die hat sich auch verschlechtert in den folgenden Jahren, weil einfach zu wenig Kinder die Möglichkeit hatten, ihr Seepferdchen zu machen. Mhm. Ich habe dann damals die Idee entwickelt, dass wir das doch anbieten könnten. Die Kinder kommen ja eh zu uns, dann kann man auch mit ihnen ins benachbarte Schwimmbad gehen. Wir haben eine Schwimmschule, eine gemeinnützige Schwimmschule gefunden. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Und die haben das mit uns gemacht. Und daraus entstand dieses Schwimmengel. Und was die Schwimmlehrer von dieser Schwimmschule mir erklärt haben, ist, dass dieses Seepferdchen-Abzeichen eine Sicherheit im Wasser vorgaukelt, die gar nicht da ist. Die Kinder können sich maximal über Wasser halten, ja, aber sie können nicht wirklich sicher schwimmen. Wenn sie in eine Situation kommen, wo sie schnell wegschwimmen müssen, wenn sie zum Beispiel im freien Gewässer so eine Art kleiner Strömung geraten, sie würden es nicht schaffen, rauszukommen. Es ertrinken so viele Kinder im Jahr, auch im flachen Wasser. Es ist wirklich erschreckend. Und unser Anspruch war es, über dieses Seepferdchenabzeichen hinaus den Kindern das sichere Schwimmen beizubringen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Familien, mit denen wir zusammenarbeiten, die gehen nicht nachmittags oder am Wochenende mit ihren Kindern ins Schwimmbad. Da ist das Geld nicht da, es ist mittlerweile relativ teuer, aber auch nicht die Motivation, muss man wirklich sagen. Viele der Eltern können auch schon gar nicht mehr schwimmen. Und selbst wenn sie in der Schule Schulschwimmen haben, es wird anschließend nicht mehr geübt. Und das verlernt man total schnell. Mhm. Das Schwimmen ist eine Sache, die musst du permanent üben, damit du es richtig drauf hast. Und das trainieren wir so lange mit den Kindern, bis der Rettungsschwimmer sagt, so, ich bin jetzt der Meinung, du kannst richtig gut und sicher schwimmen, du kannst dich mehr als nur über Wasser halten, du kannst richtig gut tauchen, jetzt kannst du los, schwimme los.
Also und dann wollte ich noch einmal darauf eingehen, wir hatten ja auch kurz darüber geredet, hast ja erzählt, ne, ihr kocht ja dann auch zusammen, ja. Ne? Also es gibt die Essenspatenschaft, ne?
Ja.
Ich habe auch gelesen, 3,50 Euro für ein Essen oder so.
Oh ja, das ist schon eine alte Zahl, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch stimmt, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Wir haben damals das ein bisschen recherchiert, um mal hochzurechnen, was wir auch ausgeben für die Kinder an Essen und habe mich so ein bisschen orientiert an dem Schulessen, wobei das gar nicht in Relation zu setzen ist. Also wir machen eigentlich viel mehr hier für die Kinder. Mhm. Wir backen ja auch mit denen ganz viel. Kinder lieben es zu backen und es gibt immer noch Rohkost und also Gemüse und Obst geschnippelt, was die so wegschnuppeln. Natürlich ist auch mal ein Eis drin, das dürfen wir jetzt den Essenpatenspendern nicht sagen, was ungesund ist, aber natürlich, also bei so herrlichem Wetter, wie es jetzt mittlerweile wieder ist, ist auch mal ein Eis drin und ja, aber wenn man es jetzt so, wir gehen ja auch größere Mengen einkaufen, weil wir ja für sehr viele Kinder kochen pro Tag, kann man es ungefähr sagen, mittlerweile bei den gestiegenen Lebensmittelpreisen, würde ich mal sagen, sind wir eher bei 5 Euro pro Kind am Tag.
Ja, ja. Und die Kinder, die sind immer dabei auch beim Essen machen? Also oder sind es bestimmte Sachen denn, die ihr denn plant? Oder?
Genau, hier hat sich ganz gut etabliert, dass wir gar nicht so sehr in der Küche kochen, sondern es gibt im vorderen Bereich einen großen Tisch, an dem normalerweise gegessen wird, aber die Kinder machen so wahnsinnig gerne mit. Und da unsere Küche so klein ist, haben wir Pfannen angeschafft, die man an den Strom anschließt, solche Großpfannen, und dann versuchen wir immer ein Essen zu kreieren, was man dort eben machen kann. Also heute zum Beispiel wurde die Tomatensauce vorne mit den Kindern zusammen gemacht und die Nudeln werden dann in der Küche gekocht. Das Schnippeln von Obst und Gemüse machen wir auch vorne an dem Tisch mit den Kindern zusammen. Die lieben das. Die finden das so schön mitzumachen. Ich glaube, zu Hause bekommen sie nicht die Gelegenheit. Also da ist es entweder Zwang, weil 6 andere Geschwister dann noch betreut werden müssen und das Älteste muss dann ran in der Küche. Oder aber die Eltern haben nicht die Geduld, weil natürlich einem Kind ein scharfes Messer in die Hand zu geben, um eine Banane oder eine Orange zu schälen, ist schon, da muss man einfach dabei sein und Geduld haben.
Ja, also so eine mobilen Herdplatte nehme ich mal an.
Genau, ne? Exakt, ja.
Genau, die man dann an eine Steckdose macht.
Genau, und, ja, das hat sich hier sehr bewährt, weil die Kinder es lieben. Und dann dürfen sie sich natürlich auch mal aussuchen, was sie essen wollen, weil sie es selber zubereiten
wollen. Ja, schön.
Das ist noch, ich habe noch eine andere Frage. Habe ich auch, glaube ich, gesehen. Oder so. Was macht ihr denn so für sportliche Aktivität? Was machen die Kinder denn so sportlich?
Also wir haben hier ist der Schwerpunkt auf Tanzen. Tanz und Bewegung.
Stimmt, da hast du uns den Tanzraum gezeigt.
Genau.
Da hat man auch gleich gemerkt, der hat so nach Schweiß gerochen.
Aber ist ja normal.
Ist ja auch normal.
Ja, unsere Teenies sind natürlich jetzt im besten Alter auch, ja. Ne? Dass das schon, ja. Sie müssen nur stehen und sind schon verschwitzt. Ja, und in Steglitz ist der Schwerpunkt bei Boxen. Mhm. Das hat sich irgendwie, das entwickelt sich pro Projekt, ist es immer anders. Das kannst du gar nicht planen so richtig, sondern es entwickelt sich einfach. Und weil hier die Leiterin eine Tanzpädagogin ist und dann ist natürlich, liegt sie einen Schwerpunkt da drauf. In Steglitz ist auch eine schöne Geschichte, ein ehemaliges Kind von uns, was wir sozusagen früher in der Betreuung hatten, ist jetzt erwachsen und hat sich selbstständig gemacht als Boxtrainer und hat bei uns einmal die Woche im Boxen angeboten. So hat sich das einfach entwickelt. Dann haben wir noch das Schwimmen und die meisten unserer Kinder spielen wahnsinnig gerne Fußball. Also bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wenn nicht gerade Eis und Schnee ist, dann raus Fußball spielen.
Glaube ich. War bei uns ja auch so.
War auch so bei uns,
ja. Nur Fußball. Wir sind Samstag, wenn frei war, ne? Wenn Schule vorbei war, am besten dann gleich verabredet zum Fußball.
Und damals auch, kennst du bestimmt auch dieses Leos Hütte,
ist ja
auch für Kinder, da war ich oft als Kind. Und da ist ja dieser kleine Fußballplatz, jeden Tag nach der Schule dann stundenlang gezockt.
Ja. Ist doch traumhaft, wenn es solche Orte gibt, oder? Ja. Also man muss nicht mal arm sein in diesem Sinne. Du hast ja auch gesagt, ihr habt euch nicht arm gefühlt. Aber ein Ort, wo du dich gut aufgehoben fühlst, geschützt bist, Kumpels triffst, dich austoben kannst, das ist so wertvoll.
Gibt es noch irgendwelche anderen Projekte, die ihr in Planung habt? Wo ihr Ideen habt, was ihr umsetzen möchtet?
Ah, Ideen habe ich hunderte.
Ja, ich glaub,
der Bedarf ist riesig und mein Kopf schwirrt vor Lust, ganz viel noch aufzubauen für Kinder. Es ist eine Frage des Geldes, muss man ganz ehrlich sagen. Und bei der aktuellen Spendensituation müssen wir mal ein bisschen die Füße stillhalten. Also wir haben jetzt zwei Nachhilfeprojekte, zwei Schutzengelhäuser, dann die Schwimmengel an beiden Standorten, also Steglitz und Hohenschönhausen. Und mehr können wir uns im Moment nicht leisten.
Ja, das ist auf jeden Fall cool, dass ihr da auch versucht, mehrere Projekte zu machen. Und ich würde sagen, also meine Frage wäre jetzt, wenn man jetzt so mal so Resonanz sieht, wie sind denn die Erfolgserlebnisse und wie siehst du das aus deiner persönlichen Sicht und Erfahrung mit den Kindern?
Du meinst wahrscheinlich so ein bisschen, sehen wir Entwicklung bei den Kindern.
Ja. Du hast ja schon ein bisschen drüber geredet, dass manche Leute, ich kann mich auch erinnern, in einem Beitrag, die auch bei euch war als Kind, ist dann später, hat bei euch eine Ausbildung gemacht, als Erzieherin oder so. Ja. Sowas meinen wir mit Erfolgserlebnissen. Ja.
Wie
ist jetzt deine Erfahrung nach all den Jahren so? Wenn ich dich so erlebe, habe ich so das Gefühl, du bist motivierter denn je.
Ja.
Von daher glaube ich, dass die Resonanz und Erfolgserlebnisse sehr gut sind. Ne?
Das ist es. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir die Kinder nur ein Stück weit ihres Weges begleiten. Und wir wissen bei manchen nicht, ob diese Samenkörner, die wir gesetzt haben, ob die wirklich aufgehen. Da bin ich auch manchmal ein bisschen traurig drüber. Ich würde das gerne wissen, aber ich muss einfach das Vertrauen haben, dass wir dem Kind so auf den Weg geholfen haben, dass es später selbstbestimmt leben kann oder mit uns bessere Chancen dazu bekommen hat. Wir können nicht alle von Anfang bis Ende begleiten. Manche haben wir 2-3 Jahre, dann sind sie weg. Manchmal besuchen sie uns dann später als erwachsener Menschen und ich bin, wisst ihr, wie früher die Oma immer gesagt hat, bist du groß geworden? Das rutscht mir dann auch raus, in der Tat. Das sind dann schöne Erlebnisse. Aber wir wissen es nicht wirklich immer. Aber ich motiviere meine Mitarbeiter immer zu sagen, hey, ihr tragt ganz entscheidend dazu bei, dass ihr die Biografie dieses Kindes ganz positiv mitverändert. Und darauf müssen wir uns so ein bisschen vertrauen, dass das wirklich so passiert. Mit Sicherheit können wir es leider nicht immer sagen, aber so intensiv, wie wir die Kinder hier bei uns in die Familie aufgenommen haben, irgendwas Gutes wird dabei rauskommen, bin ich ganz sicher.
Ich finde, man hat auch gemerkt, als wir reingekommen sind, es waren zwar noch nicht viele Kinder da, aber die Atmosphäre war sehr offen und sehr herzlich.
Ja.
Die Mitarbeiter waren sofort da, waren freundlich. Es ist wirklich sehr beeindruckend.
Ich bin hier reingekommen, man hat gleich so ganz diese Atmosphäre gespürt, bisher mit uns dann so durchgelaufen und so. Also ich bin ja ein erwachsener Mann, aber also ich habe mich dann so in so ein Kind reinversetzt, so, also man hat sich schon irgendwie gleich wohlgefühlt, so. Also ja. Ich kann jetzt nur für mich reden, so, ne?
Ja.
Und und was du uns alles gezeigt hast und so, also mir hat es auf jeden Fall auf Anhieb sehr gut gefallen,
ja.
Kann ich nur sagen.
Schön, vielen Dank, so soll es sein. Die Kids sollen sich ja auch wohlfühlen, ja. Und das so ein bisschen mitgestalten noch. Also man kann immer noch was verbessern, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass man wirklich spürt, dass die Kids das hier als ihr zweites Wohnzimmer empfinden und wir ja zusätzliche Mamas und Papas sind.
Sind sind teilweise Kinder auch jeden Tag hier?
Zum größten Teil. Die meisten Kinder, die hierher kommen, sind jeden Tag da. Ja. Und wenn ihr sagt, das war schon herzlich und fröhlich, wartet mal ab, wenn wir gleich rausgehen und die Kids mich sehen, die haben mich jetzt schon 4 Wochen lang nicht gesehen, dann ist das, das wird eine ziemliche Lautstärke.
Guck mal den Klettermaxen da an.
Genau, er möchte unbedingt reingucken.
wir sind auch bald durch. Was David und ich jetzt noch sagen wollten, wir haben uns vorhin noch ein bisschen drüber unterhalten, gerade wegen Unterstützung und so. Und David und ich haben auf jeden Fall uns entschlossen als Podcast, dass wir auf jeden Fall auch was spenden werden.
Ja. Oh, ist das lieb.
Und wir werden auch alles versuchen, um diesem Podcast gewisse Aufmerksamkeit zu geben.
Genau.
Ich habe es hier schon, glaube ich, am Telefon gesagt, wir sind ein kleiner Podcast. Ich habe zwar eine kleine Film-Community, aber die ist nicht riesig, aber ich werde auf jeden Fall, gerade weil ich selbst hier lebe, habe ich schon gesagt, werde ich all meinen Bekannten, alle meine Verwandten, werde ich diesen Podcast schicken. Ich spiele immer noch in einem Fußballverein, am Sonntag haben wir ein Spiel, ich werde alle aufmerksam machen, dass sie sich diese Folge anhören sollen. Und
bei mir genauso.
Genau.
Ich sage auch Freunden und Familie Bescheid.
Jedes bisschen ist ja dann schon was geholfen, meiner Meinung nach. Und wir werden echt, die und ich werden alles dafür tun, da was zu bewirken, auch wenn es was Kleines ist.
Ja.
Es ist toll, Dankeschön. Also das hat mich ja auch so angesprochen, als ihr uns angefragt habt. Und dann dachte ich, wow, das ist so lieb, dass ihr eure Bekanntheit und eure Zeit, euren Podcast dafür nehmt, um uns den Raum dafür zu geben, zu erzählen, dass es uns gibt und dass wir uns total über Unterstützung freuen.
Danke. Ich will mal auch an der Stelle auch nochmal den Veranstaltern dieses Podcasts von danken, die mich ja angeschrieben haben. Ich habe vorher auch nichts gewusst und es ist ja die größte Podcast-Aktion, die es gibt, ist ja nicht nur in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich ist das.
Wow.
Und ich habe mir auch angeguckt, wer da alles bei ist, allem und welche Organisationen da unterstützt werden. Da ist ja so viel dabei und das ist nur so eine gute Sache. Und ich kann nur sagen, also wenn es nächstes Jahr wieder, dieses Jahr, also ich wurde letztes Jahr angeschrieben, dieses Jahr ist es. Also ich würde nächstes Jahr dann wieder damit machen, auf jeden Fall.
Das ist toll. Dankeschön, dass ihr das mitmacht. Und für uns vor allen Dingen.
Willst du, also ich. Willst du die letzte Frage stellen?
Unsere letzte Frage, da wir ja auch natürlich ein Filmpodcast sind, wäre jetzt eine Frage an dich. Welcher Film ist denn dein Lieblingsfilm?
Oh, da gibt es einige. Ich fand damals das Piano sehr beeindruckend. Das ist schon lange her.
Den habe ich gesehen, ja.
Aber ich, jetzt ganz andere Richtung. Ich liebe die beiden Mamma Mia-Filme, absolut. Weil ich habe auch 2 Töchter, auch einen Sohn und mit meinen Töchtern, wir haben zusammen geheult. Es war wunderschön und getanzt. Aha. Dummerweise Titanic mag ich auch sehr gerne.
Da musst du dich schämen. Wir haben, wir haben ein Lieblingsfilmvideo gemacht. Titanic ist einer meiner Lieblingsfilme.
Oh wow, okay, dann fühle ich mich jetzt nicht so alleine. Und,
soll ich dir mal? Aber ich habe auch in dem Video gesagt, der Film, der war damals so gigantisch, so enorm und so groß, der hatte dann einen gewissen Gegenschlag bekommen. Also hast du bestimmt nicht mitbekommen, aber nee. Wenn du dich in so einer Film-Community umsiehst, es gab dann auch viele Hater gegen den Film, weil er war einfach zu erfolgreich.
Ja. Weißt, zu kommerziell?
Ja. Also, zu kommerziell erfolgreich und dann als bei der Oscar-Verleihung steht dann James Cameron da mit seinem Oscar, ich bin der König der Welt. Und
ja.
Das ging den Leuten dann ziemlich auf die Nüsse und ich kann dir eine Geschichte erzählen, ich hatte einen Freund, der mochte den Film auch, aber der hat sich geschämt dafür. Und ich stehe mit dem beim Mediamarkt. Und er nimmt sich die DVD von Titanic und meint so, ob ich für ihn an die Kasse gehe. Er will nicht, dass man sieht, dass er sich den Film kauft. Das ist doch nicht der Ernst.
Also dann fühle ich mich jetzt nicht mehr so alleine, weil ich finde, er ist wirklich gut gemacht. Ich mag die Darstellung von Leonardo DiCaprio, obwohl ich ihn sonst gar nicht so gut finde. Mhm. Ich finde, er macht das richtig gut und ich habe den, glaube ich, schon 12 Mal gesehen. Das ist
also der Film ist einfach deswegen schon gut. Also für mich, ich habe es auch damals gesagt, David, wenn du dich erinnern kannst, ist für mich auch das letzte Hollywood-Epos in dem Sinne wie vom Winde verweht oder sowas, weiß ich mal.
Ja, würde ich zustimmen.
So was wird gar nicht mehr produziert in dem Sinne.
Das stimmt.
Ja. Und Leo, eigentlich bin ich bin persönlich ein Leo-Fan eigentlich.
Ja. Was ist deine Lieblingsrolle bei ihm?
Er hat schon, hast du mal Gilbert Grape mit ihm gesehen?
Nee.
Also auch wenn du lieber jetzt nicht so toll, den solltest du dir wirklich angucken. Okay. Er spielt nämlich einen Jungen, der geistig behindert ist.
Ja, ich habe das Buch gelesen.
Ja. Und er war so unglaublich in dem Film. Also er ist ja auch in so eine Institution, in so ein Haus gegangen und hat sich mit dem beschäftigt und mit dem Zeit verbracht. Er war ja erst da 17 oder 18. Mhm. Also war schon krass. Und ich meine, er hat Johnny Depp an die Wand gespielt. Ich glaube, The Revenant, ist schon so.
The Revenant ist...
den konnte ich... Das ist dieses Western-Geschichtenmäßige, oder?
Ja, wo er in dem Wald da versucht zu überleben.
Ja.
Alter, war wohl krass.
Okay.
Aber so sind die Geschmäcker, ne?
Ja, es ist ja auch gut so, dass es so unterschiedliche Dinge gibt. Wie heißt der Film? Wolf of Wall Street?
Ja.
Da fand ich ihn so krass. Also ich fand den Film abartig, aber ich glaube, weil er so genial gespielt hat, ich das so nachfühlen konnte, dieser durchgeknallte Finanzmensch.
Fandest du die Menschen in dem Film abartig oder in dem Film an sich?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber er hat was mit mir gemacht, weil ich bin aus dem Kino raus, ich habe so geschimpft, gewütet, gewettert und mein Freund sagte, was ist denn mit dir los? Also es hat mich unheimlich getriggert, ich weiß nicht warum.
Aber ich glaube, da hat er recht, was er sollte, weil es sind ja keine Menschen, die du gut finden sollst, es sind ja alles miese Drecksschweine.
Na, wahrscheinlich war es das, ja.
Und der Film zeigt die halt so, wie sie waren, ne? Also... ekelhafte Person.
Ja, das kann sein, dass ich das so abstoßend fand. Und
das ist ja auch...
Das soll so sein.
Soll so sein.
Ja.
Also wenn du aus Wolf of Wall Street kommst und dir dann noch sagst, also das nehme ich mir als Vorbild, dann hast du den Film, glaube ich, nicht kapiert. ich glaube, das war eine tolle Sache.
Ja.
Was wir jetzt unseren Zuhörern sagen, also geht auf eure Internetseite
www.schutzengelwerk.de.
Ja. Dann geht auch für die YouTuber, geht auch auf ihren netten kleinen YouTube-Kanal, nachdem ihr eure Rumba-Kurse mit Victoria durchgemacht habt, eure 17 Stück, könnt ihr euch ein paar Beiträge angucken, ist auch nett. Und David, willst du noch was sagen?
Ich fand das wirklich cool, also hat Spaß gemacht, dieses Interview. Und danke für deine Zeit, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, danke.
Und,
ich danke euch.
Ja, und wir hoffen, dass es eine kleine Tragweite haben wird und dass Menschen aufmerksam werden auf dieses Projekt oder die Projekte, die hier mit stattfinden. Und ja, dass die Leute sich damit vielleicht ein bisschen beschäftigen und dann vielleicht mal überlegen, ja, vielleicht doch zu unterstützen. Aber das ist alles, wird man dann sehen. Aber ja, wir sind guter Dinge, ne?
Ja. Ich würde sagen, Bianca, ich überlasse dir das letzte Wort. Du kannst jetzt nochmal was sagen, wenn du möchtest, an die Zuhörer. Ich überlasse dir jetzt das Mikro.
Ach, das ist lieb. Also erstmal euch beiden vielen, vielen Dank, dass ihr uns ausgewählt habt und euch so viel Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich rede wahnsinnig gerne über unsere Arbeit, weil die unheimlich wichtig ist und wir hoffen, dass wir ganz, ganz viel bei den Kindern bewirken. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, alles hilft. Ob 5 Euro im Monat oder 50, ist natürlich besser. Aber alles hilft und danke an euch beide, danke an euch alle da draußen, vielen, vielen Dank.
Willkommen zurück hier in unserem Aufnahmestudio.
Ja, so schnell kann es gehen, erst sind wir da, dann sind wir hier.
Ja.
Und ich hoffe, euch hat das Interview mit der Bianca gefallen und es war aufschlussreich, also für uns war es das auf jeden Fall.
Ja, es war auch sehr bewegend, also mich hat es bewegt, was sie erzählt hat, wie es den Kindern so geht, wie aus welchen Verhältnissen die kommen und ja, das war sehr, aber auch sehr interessant. Ne? Mhm. Man hat auch sehr viel Informatives gehört bekommen, was die Organisation macht, was da bei denen was die anbieten, was für Kurse und was die Kinder dort machen können. Also schon eine coole Sache.
Und lass mal nochmal drauf eingehen, bevor ich noch was dazu sage, was ich aus dem Interview mitgenommen habe. Mhm. Ich hatte es ja davor auch schon ein bisschen angesprochen, dass du bist da reingekommen, hast die Tür aufgemacht und wir sind da gewesen, da war das noch nicht wirklich voll. Also wir waren 14:30 da und die sind langsam alle erst eingetrudelt, die Kinder. Da waren noch gar nicht so viele da. Aber man hat sofort gemerkt, die Kinder haben uns gesehen und man hat gleich so eine ganz offene Art gefühlt von denen und auch von der Bianca. Und ich habe leider jetzt von der anderen Dame den Namen vergessen, die da dabei war, die Betreuerin oder die mit den Kindern da arbeitet. Also man hat sofort gemerkt, dass man da krass willkommen ist und ich habe mich gleich da wohlgefühlt.
Und die Kinder auch. Das hat man auch gemerkt. Also die Kinder haben sich auch wohlgefühlt in der, also bei den Leuten, die da für die da sind, die haben auch das war auch cool. Die Bianca hat mit uns das Interview geführt und die Kinder sind da an der Scheibe und freuen sich alle, sie zu sehen. Also es war schon cool.
Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich zum Rücken zur Tür stand, saß. Aber ich habe immer die Bianca gesehen, wie sie immer gewinkt hat.
Und genau, gewunken.
Und dann wusste ich, okay, im Hintergrund, die machen immer...
Ein Kind hat auch einen Zettel rangehalten, so Bianca, hi und so. Und war schon cool.
Ja, also wir können ja mal drüber reden. Also was hat sie... Sie hat uns erstmal das gezeigt da alles.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, was mir sofort ins Auge gefallen ist, weil ich es als Kind selbst geliebt habe, ihr Lego-Bereich, da wo sie mit dem Lego spielen, war ja ich habe gedacht, warum war es so ein bisschen isoliert, ich glaube, damit die ganzen Lego-Steine da nicht verloren gehen, die überall hinschleppen und so, ne? Aber der Bereich hat mir sofort gefallen, mit dem Lego-Bereich. Dann, was hat sie uns noch gezeigt? Die Küche hat sie uns gezeigt. Sie hat uns der Tanzraum, ne?
Ja.
Der erstmal voll nach Schweiß gerochen hat. Da hast du gleich gemerkt, da wird sehr viel getanzt und sich bewegt. Man merkt, es ist alles nicht krass ausgebaut und ist jetzt kein fancy Haus, ne, wo alles perfekt, also weißt du, wo ich meine? Man merkt, es ist eine gemeinnützige Organisation und dass da wirklich jeder Euro wahrscheinlich sehr überlegt investiert wird, ne? Es sieht alles jetzt nicht geleckt aus, weißt du, was ich meine?
Ja, ist aber auch nicht schlimm. Und die Bianca hat ja auch erzählt, dass das Feuer 360 Grad Treffer, wo Senioren hingekommen sind.
Mhm.
Und das war ja auch noch.
Ich habe nur gemerkt, sie meinte, die kommen ja immer noch irgendwie.
Mittwochs immer.
Zum Töpfern?
Und töpfern da. Genau, die haben da, die töpfern da und machen ihre Sachen, also. Wie sagt man denn, ihre Kunst?
Ja.
Ihre Töpferkunst?
Ihre Töpferkunst.
Ja, und die sind dann halt immer mittwochs da und sitzen dann da an den langen Tisch, was auch der Essenstisch für die Kinder ist, dann.
Mhm.
Genau. Und ja.
Und ich finde, das Haus ist auch schön gelegen, gleich da an dem Linden Center und so. Also das Haus ist jetzt nicht so versteckt, also es ist irgendwie unmittelbar unter den Menschen so. Man sieht das Haus, weißt du, was ich meine? Ja, es ist nicht irgendwo versteckt und so. Das hat mir auch gefallen und wie gesagt, die ganze Atmosphäre da drin und man hat auch wirklich gemerkt, als Kind, du kannst da viele Dinge tun so. Ich habe auch die ganzen Inline-Skater da gesehen, die da in der Kiste lagen, ne? Kannst du die anschneiden, dann kannst du erstmal ein bisschen skaten gehen und so. Und das waren schon viele Eindrücke, ne?
Ja.
Und was ich aus dem Interview auf jeden Fall so für mich mitgenommen habe, ist jetzt nichts, was mich eigentlich irgendwie überrascht hat, ist, dass es wirklich da wahrscheinlich an finanziellen Mitteln an allen Ecken und Kanten fehlt. Ja. Ich hatte sie auch darauf angesprochen, dass ich dieses Interview gesehen habe mit ihr, wo sie meinte, schon 2022 zur Corona-Zeit, hat sie es ja, glaube ich, auch gesagt, dass finanziell das da rückläufig war und dann hat sie gesagt, dass es jetzt noch schlimmer ist.
Ja.
Sie hat ja auch gemeint so, dass sie wirklich jetzt am Anschlag sind mit Projekten und so und also die machen echt das, was geht, würde ich sagen. Aber da müsste eigentlich viel mehr passieren.
Da müsste viel mehr passieren und deswegen ist es uns, liegt es uns auch am Herzen, dass diese Organisation unterstützt wird. Also, oder dass es Leute gibt, die das hören und vielleicht sich denken, würde ich gerne unterstützen, ne?
Denn wir haben auch, ich muss es auch gleich sagen, und die kommen dann gleich als letztes. Wir haben auch einige Interviews mit den Kindern geführt. Und
genau.
Den Tenor, den ich da rausgehört habe, ist einfach, dass die extrem gerne da sind.
Ja.
Teilweise jeden Tag.
Ja.
Mit ihren Freunden, dass sie gerne sind. Einfach gerne da sind.
Punkt. Ja, die sind gerne da. Die fühlen sich dort wohl. Dem macht es Spaß. Das ist eine gute Sache, was da passiert und ja.
Ja, und ich habe jetzt selbst keine Kinder oder so. Aber ich kann mir vorstellen, als Elternteil, wenn du weißt, dass es so eine Einrichtung gibt und dass mein Kind dort ist und du weißt, dass es da gut aufgehoben ist und gute Werte bekommt und dass man dort Interesse an meinem Kind zeigt und so, das muss auch als Elternteil was ganz, ganz Tolles sein.
Ja, die Eltern sind auch ganz froh darüber, das hat man auch rausgehört, dass es diese Organisation gibt, dass die denen unter die Arme greifen, dass die Kinder einfach da eine gute Zeit haben und wenn sie dann nach Hause kommen zu ihren Eltern, dass halt, ja, dass das einfach auch entspannter ist, ne? Mhm. Das ist entspannter, so, okay, ich weiß, mein Kind hat die Hausaufgaben da gemacht, hat da, konnte sich austoben und man weiß halt nicht, in welchen Situationen die stecken, die Eltern, warum die Kinder halt dort sind und das ist ja alles, will man jetzt auch nichts irgendwie weiterführen. Ich wollte nur mal das kurz anschneiden und das einfach, das ist eine große Hilfe für diese Eltern, also für die Eltern dort, ja.
Aber was man auch rausgehört hat, jedes Kind ist ja da wohl dafür kommen.
Ja.
Und viele haben auch, die Kinder haben ja auch oft erzählt, dass sie durch ihre Freunde dahin gekommen sind, ne? Ja, ist mein früher, einige haben es ja erzählt, ne? Ich bin durch ihn oder ihr da hierher oder so, manchmal auch zwei Schwestern und so. Man bekommt sofort auch den Eindruck, es ist mehr als irgendwie ich meine, ich war als Kind im Hort oder sowas, ne?
Mhm.
Und das ist viel mehr als sowas, weißt du, so ein.
Es ist eine familiäre Atmosphäre, muss man so sagen.
Genau.
Finde ich.
Die, hat sie, glaube ich, Bianca auch schon gesagt, ist wie eine zweite Familie oder eine weite Familienteil. Also, und es ist nicht nur dahingesagt, man spürt es auch.
Ja.
Meiner Meinung nach. Das spürt man extrem. Und deswegen, mich beeindruckt schon, was die da wirklich machen. Und deswegen kann ich echt nur sagen, dass Menschen, die das jetzt hier gehört haben und ich meine, viele sind selbst Eltern und können sich sicherlich sehr schnell darin hineinversetzen, wie es ist, vielleicht mal für ihre Kinder nicht das holen zu können, was man möchte, ne? Oder manche müssen arbeiten und können ihrem Kind nicht die Aufmerksamkeit geben, die es eigentlich braucht, ne?
Ja.
Und da ist es schön, dass es so eine Treffpunkte gibt für Kinder, dass sie dorthin gehen können und da unter sich sein können, Freunde finden können. Manche Kinder haben es ja auch schwer in der Schule, bestimmt.
Ja.
Und finden vielleicht dort das, was sie brauchen. Das, was sie nicht in der Schule haben.
Ja. Aber die kriegen ja dort Hausaufgabenbetreuung.
Genau.
Ne? Die kriegen da Hilfe, Leute, die dort mit den Kindern arbeiten, die sind immer da für die, die können mit denen reden,
Genau, das ist auch gut, einfach mal reden, ne?
Ja.
Dass du einfach da mit jemandem sprechen kannst, denke ich mal, ist auch für so ein Kind
ziemlich wichtig.
Wichtig, ja.
Ja.
Ich kann echt nur sagen, dass, und Bianca hat es auch gesagt, dass es mehr solche Häuser geben müsste. Und nicht nur eins in einem Bezirk, manchmal sogar
mehrere. Sondern in jedem Bezirk eigentlich.
Ja, und das ist natürlich einerseits traurig, dass es notwendig ist, das meine ich. Aber andererseits ist es schön, dass es diese Sachen gibt. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte jeder, der jetzt irgendwie das jetzt gehört hat, und das ganz toll findet, was das Schutzwerk tut. Der hat auch gehört, was Bianca gesagt hat, was fehlt, sind Gelder.
Ja.
David und ich haben uns auf jeden Fall entschlossen, als Podcast-Filmliebhaber unter sich, dass wir auf jeden Fall 200 Euro selbst spenden werden von unserem Geld und dass das für uns einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir da auch denen jetzt noch finanziell helfen möchten.
Ja.
Und wir hoffen, dass einige oder alle Zuhörer, die das aufschlussreich fanden, interessant fanden und gehört haben, worum es da geht, ein bisschen vielleicht sich sagen, ja, das ist was, das man unterstützen muss.
Ja.
Und vielleicht auch, egal was, wenn es auch 5 Euro.
Ja.
Sie hat gesagt, 5 Euro ist ein Essen.
Ja.
Und das ist ja schon was Tolles. Spendet für das Schutzengelhaus, für das Schutzengelwerk. Das ist nämlich extrem wichtig und ich hoffe, wir haben vielleicht mit diesem Podcast dazu beigetragen, dass einige da draußen sich jetzt da engagieren möchten.
Das würde uns auf jeden Fall freuen und das würde dieser Organisation, dieses Schutzengelhaus, würde es weiterhelfen.
Ja.
Und auch also ihr könnt euch sicher sein, das Geld fließt da wirklich nur zum Wohle der Kinder.
Ja, das ist eindeutig, glaube ich. Ja. Und ich werde auf jeden Fall in der Beschreibung das Spendenkonto werde ich verlinken.
Ja.
Ich werde die Seite verlinken zu dem, also zu dem Schutzengelwerk, die Internetseite, den YouTube-Kanal. Ich habe es kurz angesprochen, wenn ihr euch dann durch das die Zumba-Kurse durchgetanzt habt, dann könnt ihr euch noch ein paar Beiträge da ansehen, die auch sehr aufschlussreich sind. Und die sozialen Seiten werde ich auch nochmal verlinken. Also, dass ihr auf jeden Fall da den gesamten Überblick habt. Und ich hoffe, dass wir hier wirklich was beitragen konnten, dieser Organisation, dieser wichtigen Organisation, dieser tollen Organisation, diesen tollen Menschen, die da arbeiten mit den Kindern, dass wir denen ein bisschen Unterstützung gegeben haben. Wenn wir das hingekriegt haben, David, dann haben wir richtig was geleistet,
glaube ich. Ja, dann haben wir auf jeden Fall was erreicht. Ihr habt jetzt das Interview gehört, ihr konntet euch auch ein Bild machen. Ja, es ist eine wirklich wichtige Sache für diese Kinder. Ja, auch so eine kleine Herzensangelegenheit. Ne?
Und ich hoffe, dass wir euch noch nicht ganz überzeugt haben. Dann hoffe ich, dass die Stimmen, die ihr jetzt gleich hören werdet, dass die euch nochmal den letzten Anstoß geben, diesen Kindern, dieser Organisation, vielleicht eure Unterstützung zu geben. Denn jetzt werden Devon und ich jetzt nicht wie immer unser Outro machen.
Ja.
Wir werden die Kinder aus dem Schutzengelhaus hier das letzte Wort übergeben und werden jetzt diesen Podcast mit ein paar kleinen Interviews beenden, die ich und David mit den Kindern geführt haben. Ich habe mich da ein bisschen zurückgenommen, ich habe nur den technischen Kram gemacht und David hat sich ganz toll mit den Kindern unterhalten. Deswegen bleibt nur zu sagen, David und ich, oder David, du möchtest noch
was sagen? Entschuldigt auch da wieder dieses Atmen. Ich habe halt den Kindern zugehört und dabei nicht bemerkt, dass ich denn das Mikro nah bei mir habe. Die Kinder sind im Vordergrund und darum geht's.
Genau, und die hört man sehr gut.
Ja,
und
die haben das sehr gut gemacht.
Die haben das sehr gut gemacht und die waren sehr, einige waren sehr enthusiastisch. Ja. Und wie gesagt, deswegen, also David und ich verabschieden uns jetzt erstmal so.
Ja.
Deswegen hoffen wir mit diesem Podcast einfach dazu beigetragen haben, diesen Kinderstimmen und dieser Organisation
Gehör zu geben. Ja.
Und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken.
Ja.
Und deswegen verabschieden David und ich uns jetzt so und überlassen
den Kindern das Wort. So, weiter geht's in unserer Fragerunde mit den Kids. Hi erstmal, schön, dass ihr da seid oder dass ihr hier seid. Wie ist denn dein Name?
Ich heiße Willi.
Okay. Wie alt bist du?
Ich bin 11.
Du bist 11 und wie lange kommst du schon hierher?
Richtig gesehen seit März, also ungefähr ein Jahr.
Mhm. Und wie bist du hier drauf aufmerksam geworden?
Boah, Jakes Eltern oder Freunde haben mir halt gesagt, dass es Schutzengelhaus gibt.
Ja.
Und ich habe es ausprobieren und dann kam ich hier den Tag und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht.
Das ist schön. Und wie oft bist du hier? Was machst du hier so?
Gefühlt jeden Tag. Ich spiele mit meinen Freunden. Ich gehe gerne mit denen Ausflug. Ist einfach schön. Schutzengelhaus ermöglicht wirklich sehr viel.
Und was gefällt dir so am besten? Also hier in der...
Mit meinen Freunden Sachen zu tun.
Okay. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Was willst du später mal werden?
Ich werde Chirurg werden.
Chirurg? Oh, nicht schlecht. Okay, alles klar. Name war, habe ich schon von ihm gehört, Jack?
Jack.
Okay, wie alt bist du?
12.
Alles klar. Und wie lange kommst du schon hier?
Also so, es war vor 2-3 Jahren.
Wie oft bist du hier?
Ich bin nicht so oft hier, einmal in der Woche, weil ich aufs Gymnasium ja gehe und ich bekomme mehr Zeit und ich muss mich aufs Fußball konzentrieren und ich möchte, also da ich mich auf Schule und Fußball habe ich nicht wirklich Zeit zum Spielen und so.
Ah, cool, okay. Und was gefällt dir am besten hier in der Einrichtung?
Ich will eigentlich am besten Fußball spielen oder halt meistens auch das Essen oder die Zusammenarbeit mit den Freunden.
Okay, und was möchtest du später mal lernen? Entschuldigung.
Fußballer. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, um eines Tages Fußballer zu werden.
Ich habe jetzt einen jungen Mann neben mir zu sitzen. Wie ist denn dein Name?
Sebastian. Soll ich hier reinreden?
Ja, aber Sebastian. Nicht so ein bisschen. So, ist okay. Wie alt bist du?
10.
10. Wie lange kommst du schon hierher?
Also die ganze Woche.
Okay, und was machst du so hier über den Tag?
Ich mache hier so Spielen und Essen und mache manchmal was rausgehen und Inliner fahren.
Ah, okay. Was gefällt dir am besten hier?
Alles.
Alles. Okay. Jetzt haben wir noch eine Frage, die musst du aber nicht beantworten, wenn du es noch nicht weißt.
Yeah.
Was möchtest du später mal werden?
Oh. Ein Polizist.
Polizist. Hi, schön, dass du da bist. Mhm. Wie ist dein Name?
Mein Name heißt Joyce.
Joyce, schöner Name.
Danke.
Wie alt bist du?
Ich bin 12 Jahre alt.
12 Jahre, okay. Wie lange kommst du schon hierher?
So 3-4 Wochen.
3-4 Wochen, okay. Mhm. Und wie oft bist du hier?
So 3-4 Mal.
Okay. Und was machst du so über den Tag, wenn du hier bist?
Ich spiele, ich gucke Handy. Ja. Ich esse und ich rede mit meiner besten Freundin Luise.
Okay, schön. Und noch eine abschließende Frage. Was möchtest du später mal werden? Hast du da schon eine Vorstellung? Oder?
Ja, ich werde so Lehrerin sein.
Lehrerin?
Mhm.
Cool. Alles klar. Dann einmal das Mikro rüber. So. Hi. Wie ist denn dein Name?
Ich heiße Luise.
Luise, wie alt bist du?
Ich bin 12 Jahre alt.
12 Jahre alt. Wie lange bist du schon hier? Wie lange kommst du schon hierher?
Ich bin am ersten Tag nach der Eröffnung hier reingekommen, weil ich hatte in den Ferien, hatte ich davon gehört.
Mhm.
Und dann war ich dann halt nach dem ersten Schultag war ich dann hier und dann bin ich, ja, darüber bin ich hierher gekommen.
Schön, cool. Und du bist wahrscheinlich jeden Tag hier, oder?
Das stimmt nicht so ganz, weil okay. Ich bin in meinem Gymnasium und es ist ziemlich schwierig, hier manchmal herzukommen. Deshalb bin ich meistens 1-2 Mal in der Woche hier.
1-2 Mal. Und was machst du denn so, wenn du hier über den Tag bist?
Ich mache Lesen, ich rede mit meinen Freunden, ich mache auch manchmal TikTok-Camps mit meinen Freunden.
Ja.
So. Ja.
Cool. Und was gefällt dir am besten hier?
Dass ich viele Menschen habe, mit denen ich reden kann. Vor allem mit meinen Freunden, die ich nicht aus der Schule kenne.
Mhm.
Außer sie. Die kenne ich keine Ahnung mehr. Aber ich hab viele beste Freunde hier gefunden und das freut mich.
Das ist schön. Freunde sind auf jeden Fall was Gutes.
Mhm.
Ja. Und die abschließende Frage, was möchtest du später mal werden?
Also, das weiß ich noch nicht, aber es ist, also das, was ich im Kopf habe gerade, soll nicht mein Hauptjob sein, sondern sowas, was ich nebenbei mache. Ich möchte gerne synchron sprechen, aber, also das soll halt nicht, also ich will mich darauf auch ein bisschen fokussieren,
ja.
Aber ich will, dass es meine Hauptquelle später werden, mit dem ich Geld verdiene, verstehen, was ich meine?
Ja.
Ich will es so als Hobby machen.
Ah, okay.
Mein Name ist Elsa.
Und wie alt bist du?
9.
9?
Ich werde bei 10.
Oh, cool. Und wie lange kommst du schon hierher?
also wahrscheinlich so seit einem halben Jahr. Mhm. Wir waren halt hier mal so als Einkaufen, dann sind wir halt so auf den Platz gegangen und haben gespielt. Da war halt auch da so ein Fest und dann haben wir gesehen, dass halt welche da rein sind, so halt die getanzt haben. Und da haben wir halt gesehen, dass es so ein offenes Haus ist, dann halt für uns alle. Und da haben wir mal gedacht, dann schauen wir vorbei, wenn das Fest zu Ende ist. Also haben wir uns das dann angeguckt und wir waren einen Tag da so drinne und haben halt so gespielt und so. Dann wurden wir später abgeholt und unsere Eltern haben uns halt gefragt, ob uns das hier gefällt. Und wir haben gesagt, ja, weil es war auch sehr cool. Wir haben gleich auch wirklich Freunde gefunden und es war viel zu spielen.
Also ich habe schon rausgehört, dass du gerne hier bist auf jeden Fall, dass ja. du gerne deine Freunde hier siehst und ich denke mal, das gefällt dir auch am besten hier, oder?
Ja.
Das ist schön. Und dann noch eine Frage, vielleicht für dich ein bisschen schwierig, aber vielleicht weißt du schon, was willst du später mal werden?
Ich weiß es noch nicht ganz, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich möchte Kindergartenarbeit oder in einer Schule oder vielleicht in einem Betreuungscenter.
Okay, schön auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt weiter mit dir. Oh, ich mache mal kurz das Mikro. Hi. Ja, ich habe mich ja schon vorgestellt. Ich bin David. Das ist übrigens der Mischa, dass er ihn auch mal kennenlernt. Wie ist dein Name?
Nayla.
Nayla. Okay, wie alt bist du?
Sieben.
Das ist schön. Und wie lange kommst du schon hierher?
Ich glaube so 7 Tage.
7 Tage, also du bist ganz neu hier. Okay. Und bist du jetzt jeden Tag hier gewesen? Oder bist du nur ab und zu hier?
Ab und zu.
Ab und zu. Alles klar. Und was machst du so gerne hier? Also was machst du gerne hier in der Einrichtung? Mit Freunden spielen und...
Spielen
und malen, okay.
Und dann draußen Pfanne spielen.
Draußen Pfanne.
Am besten liebe ich draußen mit meiner Schwester zu spielen.
Ah, ihr seid Geschwister. Ah, okay, cool. Und
ich habe mich gleich angezogen.
Und was gefällt dir am besten hier?
Das Spielen.
Das Spielen. Okay. Ich weiß nicht, möchtest du die Frage auch gestellt haben mit dem, was du später mal werden willst, oder lassen wir das einfach erstmal außen vor?
Ich will sie nicht fragen.
Du möchtest die Frage, okay, dann stellen wir sie jetzt ganz offiziell, was willst du später mal werden?
Oh, Arzt.
Hi, hallo. Schön dich kennenzulernen. Wie ist denn dein Name?
Julian.
Julian, wie alt bist du?
15.
Okay, wie lange kommst du schon hierher?
Seit fast 2 Jahren.
Und wie oft bist du hier ungefähr?
Fast jeden Tag.
Fast jeden Tag. Nicht schlecht. Und was machst du so über den Tag hier?
Mit Freunden spielen, quatschen, Hausaufgaben machen.
Ja. Und das macht dir Spaß offensichtlich.
Das macht mir Spaß.
Das ist schön. Das ist das Wichtigste. Was gefällt dir denn am besten hier?
Dass man viele Freunde hier hat, mit denen man sich beschäftigen kann, quatschen kann und auch die Erwachsenen hier auch sehr nett sind, sich anvertrauen kann.
Cool, das ist schön. Und eine Frage haben wir noch. Was willst du später mal werden? Hast du da
ich
schon...
Ich wollte Tramfahrer werden. Mit dem
Tramfahrer? Ah, okay, cool. Interessant. Ja, danke auf jeden Fall. So, dann gib mal das Mikro einmal rum. Dankeschön. So, hi.
Hi.
Wie ist denn dein Name?
Ich bin Bennett.
Bennett, okay. Wie alt bist du?
14.
14. Und wie lange kommst du schon hierher?
Oh, das sind jetzt schon gute wie viele Wochen? Ja, circa 3 Wochen.
Und wie bist du hier drauf aufmerksam geworden?
Über ihn.
Über
also
ihn?
Über Dragon.
Also ihr kennt euch aus der Schule oder?
Freundschaftlich,
okay. Ja. Cool. Und wie oft bist du hier?
Auch sehr häufig, also fast täglich in der Woche.
Fast täglich, okay. Und was machst du so über den Tag hier?
mich also halt mit Freunden treffen und halt mit denen Spaß haben, quatschen oder wir sind halt draußen mal eine Runde in Liner fahren, ja.
Ja, schön. Und was gefällt dir am besten?
Halt, dass man sich mit Freunden treffen kann, dass es auch kostenloses Essen gibt.
Ja.
Wer freut sich nicht über kostenloses Essen?
So sieht's aus.
Ja.
Ja, und ja, auch an dich die Frage, was willst du später mal werden?
Dasselbe, was Erwin möchte, also auch Tramfahrer bei der WVG, ja.
Cool. Ja, das war's auch schon. Danke für eure Zeit. Cool, dass ihr kurz mit dabei wart. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Danke.